Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich die liebe Sarah Desai. Ja, und wenn du dich fragst, was das Imposter-Syndrom ist, ob du betroffen bist und warum Menschen außerhalb des Idealgewichts besonders häufig davon betroffen sind, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode. Und zwar zu einem neuen Interview mit einer ganz wunderbaren Frau, die sehr viele von euch wahrscheinlich schon gut kennen. Sie hat nämlich auch einen sehr erfolgreichen Podcast, die liebe Sarah Desai. Und sie ist nicht nur eine meiner Lieblingskolleginnen, sondern mittlerweile auch eine echte Freundin geworden. Und ich freue mich so sehr, dass sie heute zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast ist. Und heute sprechen wir über ihr neues Buch, »Heute höre ich auf zu zweifeln«, »Überwinde dein Imposter-Syndrom und glaub an dich«. Und in ihrem Buch geht es auch darum, und das fand ich besonders spannend, dass Menschen, die in irgendeiner Form von der Gesellschaft stigmatisiert werden, also zum Beispiel aufgrund von ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder eben auch aufgrund ihres Gewichts, dass diese Menschen besonders oft unter dem Imposter-Syndrom leiden, weil ihnen von außen so oft einfach vermittelt wird, dass sie sich mehr beweisen müssen als andere. Und das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht und deswegen sprechen wir gerade über das Thema in diesem Interview. Und du wirst natürlich auch erfahren, was das Imposter-Syndrom wirklich ist, wie es entsteht und natürlich auch, wie du hartnäckige Selbstzweifel endlich auflösen kannst. Genau, du kannst also sehr gespannt sein. Und bevor wir aber gleich loslegen, noch eine kurze Erinnerung. Am 18. Juni um 20 Uhr halte ich wieder meinen kostenfreien Workshop »Das Kind in dir muss satt werden«. Anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter »Nur für dich«. Und falls du um 20 Uhr keine Zeit hast, kein Problem, du bekommst durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und in diesem Workshop lernst du, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ja, ich freue mich auf alle, die dabei sind und ich freue mich auch immer sehr, mit euch in den Austausch zu gehen. Und wo wir gerade auch über Selbstzweifel sprechen, möchte ich an der Stelle auch noch kurz alle ansprechen, die vielleicht schon länger mit der Vorstellung leben, als Coach für emotionales Essen zu arbeiten, bei denen aber der innere Imposter immer wieder flüstert, du bist noch nicht gut genug, du hast dein eigenes Thema noch nicht gelöst oder wer soll dir das schon glauben oder solche netten Sätze. Und heute möchte ich euch einfach mal Mut machen, weil niemand, der diese Ausbildung macht, muss perfekt sein. Ganz im Gegenteil. Coaches müssen menschlich sein und gerade wenn du selbst Erfahrung mit dem Thema hast, macht dich das besonders authentisch und glaubwürdig. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, geht den ersten Schritt, schreibt zumindest mal die Bewerbung und ihr habt danach auch immer noch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen und dann schauen wir gemeinsam, ob wir diesen kleinen inneren Imposter oder wie ich es immer gerne nenne, das kleine Rumpelstilzchen, wie wir dem ein bisschen Mut machen können. Genau, und der nächste Durchgang der Ausbildung, der startet, also wir starten am 6. November und ihr könnt euch aber derzeit eben noch bewerben. Alle Infos dazu findet ihr auf shinecoaching.de unter dem Reiter Ausbildung oder über den Link in den Shownotes. Dann sage ich, liebe Sarah, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Sehr, sehr gerne, Julia. Ich bin Sarah Desai. Ich bin Coaching für persönliche Entfaltung und habe zudem eine Ausbildung in der Trauma-Healing-Methode Heilen durch Erinnern und begleite Menschen auf ihrem Weg zu einem freien Leben, vor allem innerlich freien Leben, weil ich daran glaube, dass solange wir innerlich nicht frei sind, auch es schwierig ist, unsere äußeren Freiheiten zu nutzen und zu genießen.
Wie schön. Zum Glück machst du diese Arbeit. Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und du warst eine meiner ersten Podcast-Interviews in diesem Podcast. Das ist also schon eine Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und ich weiß noch, ich war damals so aufgeregt, weil du warst für mich so, wow, die Sarah.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Ja, ich war voll stolz, dass ich dich als Interviewgast habe. Bin ich auch heute noch, weil ich einfach deine Arbeit wirklich sehr, sehr mag und zu schätzen weiß. Und ja, du hast jetzt eine Sache noch nicht erwähnt. Du bist auch Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und hast gerade ein neues Buch geschrieben. Und das Thema finde ich super spannend. Über das würde ich heute super gerne mit dir sprechen. Das Buch heißt Heute höre ich auf zu zweifeln, überwinde dein Imposter-Syndrom und glaub an dich. Und ja, da würde ich vielleicht gleich mal mit der Frage einsteigen. Was ist denn genau das Imposter-Syndrom? Weil ich weiß, dass dieser Begriff, der kommt ziemlich häufig vor in letzter Zeit, aber ich weiß nicht, ob sich wirklich jeder auch meiner Hörer und Hörerinnen da schon wirklich was drunter vorstellen können. Und vielleicht steigen wir da einfach ein.
Sehr, 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 sehr gerne. Das Kompliment möchte ich erstmal zurückgeben, auch an dich. Du warst ja auch schon in meinem Podcast, The Mindful Sessions, und ich liebe deine Arbeit, ich schätze deine Arbeit, und vor allem auch darüber hinaus schätze ich unsere Kolleginnenschaft total. Das ist total wertvoll, so einen Menschen wie dich im Berufsleben zu haben. Das wollte ich auch mal sagen.
Ebenfalls, danke.
Und Imposter-Syndrom. Genau, ich habe mir bei diesem Buch gedacht, mein letztes Buch ging ja über Selbstwert. Und bei diesem Buch habe ich gedacht, okay, ich würde gerne nochmal ein neues Thema aufmachen, was uns aber alle betrifft. Und da bin ich einfach bei dem Imposter-Syndrom gelandet. Und das Interessante ist, dass bis zu 70, also die Studien zeigen, 70% aller Menschen sind betroffen vom Imposter-Syndrom in ihrem Leben, an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde, das ist schon eine Menge. Und das Imposter-Syndrom ist eigentlich die Angst, nicht gut genug zu sein, ne? Also zu merken, zu denken, hey, ich bin denen gar nicht gewachsen, ich kann das eigentlich gar nicht, ich habe nur Glück im Leben gehabt. Also wenn wir was erreicht haben im Leben, ich denke da oft an Freundinnen von mir, die, weiß ich nicht, eine riesen Anwaltskanzlei leiten und oder als Chefärztin arbeiten, aber immer das Gefühl haben, boah, morgen werde ich entlarvt und morgen fällt auf, dass ich es eigentlich nicht kann, und deswegen halt absolute Perfektionistinnen sind, sich verausgaben, aufreiben, oder eben die andere Sorte der Menschen, die eben denkt, hey, ich bin nicht gut genug, und gar nicht erst losgeht, ja, die immer einen Schritt zurückgehen, obwohl sie es eigentlich nach vorne treibt, aber in die Vermeidung gehen. Ne? Das sind so zwei.
Das fällt dann auch unter Imposter. Ich dachte immer, Imposter wäre nur dieses, ich habe eigentlich schon voll was erreicht, aber eben habe so diese Angst, entlarvt zu werden, dass es dann doch nicht so ist.
Das ist der, damit hat es angefangen in der Forschung. Also 1978 kam die erste Studie raus. Und zwar war das von zwei Psychologinnen in den USA, und die Clance und Ames hießen die, zwei Frauen, und denen ist etwas aufgefallen. Die hatten nämlich alle Klientinnen, die beruflich total erfolgreich waren, ne? Businessfrauen, Führungskräfte, alles Frauen, die wirklich Erfolg im Leben hatten. Und die haben gemerkt, so, ey, die sind alle irgendwie wahnsinnig gestresst, haben alle das Gefühl, ihren Erfolg nicht verdient zu haben und dem Ganzen nicht gewachsen zu sein und aufzufliegen als Hochstaplerinnen. Und was ist passiert? Dadurch haben die halt schlaflose Nächte gehabt, haben sich ständig überarbeitet. Es hat zu, ja, auch körperlichen Symptomen, Verspannungen bis zu depressiven Verstimmungen geführt, so. Und da haben die gesagt, das untersuchen wir jetzt mal. Und haben da eben eine Studie ins Leben gerufen, haben ganz viele Frauen befragt und so weiter und so fort aus diesem Beruf. Und dann 1978 war es dann soweit. Dann haben sie ihre Studie veröffentlicht. Auf Englisch hieß die The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. So. Und auf einmal hatte dieses namenlose Gefühl auf einmal einen Namen, nämlich Imposterphänomen. Und die Ergebnisse waren total eindeutig. Also keine der Frauen haben daran geglaubt, ihren Erfolg wirklich verdient zu haben, haben ihren Erfolg nur Glück, Beziehungen, günstigen Umständen zugeschrieben, aber nie wirklich ihrem eigenen Können. Und deswegen ist auch ihr Selbstbewusstsein nie gewachsen, mit egal was sie erreicht haben, sondern eher geschrumpft, weil die Angst immer größer wurde mit jeder neuen Entwicklungsstufe. Das habe ich ja eigentlich gar nicht verdient. Und dann haben aber die Forscherinnen gesagt, okay, was ist das Was ist, wenn das gar nicht nur auf den Beruf sich fokussiert und nicht nur auf High-Achieving Women, und haben dann weitere Studien durchgeführt und dann hat man schnell gemerkt, dass eben das Imposter-Syndrom sich nicht nur auf erfolgreiche Akademikerinnen beschränkt, sondern weitere Studien in den 80er Jahren haben dann ganz klar gezeigt, es kann jeden treffen, alle Geschlechter, alle Berufe, alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, alle ethnischen Gruppen. Also eben nicht nur, hey, so wie wir es kennen, ne, ich bin total beruflich erfolgreich und habe das Gefühl, das habe ich eigentlich gar nicht verdient, sondern es kann einfach jeden treffen. Und das war so die Erweiterung. Aber man kennt es umgangssprachlich eben unter dieser klassischen Einordnung, wie du auch gerade gesagt hast, weil das einfach die erste Studie war dazu. Genau.
Aber ist, weil, genau, das, die Frage hast du jetzt schon beantwortet. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, ob sich das nur auf Frauen bezieht. Also nein. Aber gibt es denn auch Studien, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass Frauen trotzdem mehr davon betroffen sind als Männer, oder?
Es gibt Studien, die zeigen, dass es in manchen Bereichen und in manchen Gruppierungen Verstärkungen gibt. Bei Frauen, bei, was war da noch, jungen Medizinstudenten zum Beispiel, ja, bei Berufseinsteigern oder wenn man zwischen einem Jobwechsel ist. Aber auch da war das nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt so signifikant, dass man jetzt sagen kann, okay, es betrifft hauptsächlich diese Gruppen. Es gibt verstärkte Ausreißer da, je nach Studie. Klar, wenn wir jetzt das Thema Frauen nehmen, ne? Warum betrifft das uns Frauen? Könnten wir auch gucken, warum betrifft es auch Menschen, die marginalisiert sind, mehr? Weil wir Frauen, ja, leider erst viel später es selbstverständlich war, dass wir in gewissen Positionen Einzug erhalten, was total beschissen ist, darf ich das so sagen. Aber ja, so ist einfach die gesellschaftliche Entwicklung gewesen. Das heißt, wir mussten uns immer mehr beweisen, weil jetzt sind wir auf einmal da und jetzt gucken uns ja alle an und jetzt müssen wir beweisen, dass wir da hingehören. Gilt genauso, auch zeigen auch übrigens die Studien bei Menschen, die marginalisiert sind, ne? Bei migrantischen Personen, bei Menschen vielleicht mit Behinderungen, Einschränkungen, die gewisse Posten kriegen. Immer wenn du neu in dieses Bild kommst, sind alle Augen auf dich gerichtet und automatisch hast du das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen. Ja.
Also das könnte ein Grund dafür sein, dass man das Imposter-Syndrom, würde man sagen, entwickelt oder hat einfach. Gibt es aber auch noch andere Gründe? Also könnte mir auch vorstellen, dass das ja auch schon in der Kindheit irgendwie wieder gewurzelt ist, oder?
Absolut, da gehe ich auch im Buch drauf ein. Einmal auf Erziehung und familiäre Wurzeln, ne? Also zum einen, wenn wir auf diese Welt kommen, sind wir ja erstmal unkonditioniert. Ich sage immer, in unserer Essenz kommen wir auf diese Welt, ja. Und wir stellen uns nicht die Frage, bin ich gut genug? Das stellt sich ein Baby nicht. Ist einfach so. Und dann kriegen wir aber sehr schnell von unserer Umwelt gespiegelt, wie wir sein müssen, um gut genug zu sein, um auch dazu zu gehören. Und ne, Babys haben ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das gespiegelte Selbstwertempfinden. Das heißt, wir lächeln unsere Eltern an, um Lächeln zurückzubekommen, um das Signal zu bekommen, hey, du bist hier willkommen. Weil willkommen bedeutet in Sicherheit sein. Deswegen finde ich es auch immer ganz schwierig, wenn wir so abfällig darüber reden, ja, die wollen ja alle nur gemocht werden, everybody's darling sein. Das hat einen Grund, das ist evolutionär in uns verankert. Ja, wir wollen dazugehören, weil wir einfach sonst als Kinder gar nicht überleben können, wir Menschen. Und zwar ziemlich lange nicht. Ja, das heißt, wir bekommen ziemlich schnell gespiegelt, welche Aspekte meiner selbst sind willkommen, welche nicht. Ne? Sei nicht so laut oder sei doch freundlicher oder ach, bring gute Noten oder sei fleißig und so weiter und so fort. Und was akzeptiert ist, hat natürlich viel mit unserem Elternhaus zu tun. Ne? Und dann kristallisieren wir uns oder anders, wir manifestieren uns über die Jahre in einer Persönlichkeit, die sich komplett nach außen richtet. Also, was wollen die anderen von mir sehen? Was kommt gut an? Ne? Und erstmal sind es halt unsere Eltern und irgendwann sind es unsere Freunde, sind es unsere Lehrer, unsere Arbeitgeber, unser komplettes soziales Umfeld. Wenn wir ehrlich sind, machen wir das natürlich immer noch. Es ist auch nichts Falsches, aber unsere Persönlichkeit ist eigentlich eine komplette Orientierung nach außen. Das heißt, wir entfernen uns von dieser Essenz immer weiter weg und ja, manifestieren uns in dieser nach außen gerichteten Persönlichkeit. Und das ist eben durch Erziehung, durch Prägung entstanden. Zudem darf man auch nicht vergessen, dass natürlich auch durch Erziehung ganz viel weitergegeben wird. Also für alle, die den Podcast hören, die jetzt in meinem Alter sind, ich bin jetzt 45, meine Mutter ist noch so groß geworden, Bescheidenheit ist eine Tugend. Also ich kenne wenige Eltern, die sagen, also jetzt vielleicht meine Generation, die jetzt sagt, hey, komm, steh für dich ein und zeig dich, wenn du Bock hast. Aber so meine Eltern und auch andere Eltern aus dieser Generation, da war das eher, oh, bloß im Mittelfeld zwar gut Leistung bringen, aber ja, sich nicht aufspielen, ja. Und ja, das macht eben auch ganz, ganz viel aus, ja, dass eben so Selbstzweifel und bin ich gut genug, und dann kommen wir auch wieder auf dieses Frauenthema mit Sicherheit auch, ja, weitergegeben wurden über Generationen in der Erziehung. Schon mal gar nicht darüber zu sprechen, dass wir das ja nun auch wissen, dass wir das ja auch durch die Epigenetik in der DNA weitergeben können, ja, solche Dinge. Ja. Das heißt, es hat ganz, ganz viel mit Erziehung, Prägung zu tun, auf jeden Fall. Und wenn zum Beispiel ein Mann, bleiben wir mal bei einem Mann, von seinem Großvater zu hören bekommen hat, hey, Jungs, weinen nicht, ja, und der jetzt eine Tochter kriegt und nie selber Gefühle gezeigt hat als Vater, wie es ihm selber geht, dann wird auch die Tochter unbewusst das übernehmen und denken, ey, ich muss immer durchziehen und stark sein und alle müssen glauben, dass ich das hier voll kann, weil ich kann keine Schwäche zeigen. So kann sich das eben weitertragen.
Ja, mega spannend. Ich habe jetzt auch gerade, als du erzählt hast, du hast ja auch vorhin gesagt, ne, es betrifft ja auch oft auch so Gruppen, die sich irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich beweisen. Ne, also jetzt wir Frauen in bestimmten Situationen oder Migranten hast du erwähnt. Und ich habe jetzt gerade auch so an meine Podcast-Hörer oder viele meiner Podcast-Hörer, die auch unter Übergewicht leiden, gedacht, weil da ist es ja auch ganz oft so, dass es ja ganz stark stigmatisiert wird, so von der Gesellschaft, ne, so die, jetzt sage ich so, wie man es in der Gesellschaft sagen würde, das meine ich aber nicht persönlich so, bitte nochmal dazu, ne, so, die Dicken, die sind faul oder so, ne, das gibt's ja auch so, dass so der, ja, einfach gesellschaftliche Stigmatisierung, und ich könnte mir gut vorstellen, dass ganz viele auch da so dieses Imposter-Syndrom haben, dass sie halt denken, so ich muss mich extra beweisen und eben in sich ja auch diesen Glauben haben, ich bin eigentlich nicht gut genug, so wie ich bin, weil ich gehöre nicht richtig hier in diese Gesellschaft, oder ich bin nicht so, wie die Gesellschaft mich gerne hätte.
Ich auch super. Absolut. Super Beispiel. Und deswegen war mir das auch wichtig, bei dem Buch eben nicht nur darauf zu gehen, hey, wenn du jetzt irgendwie Chefärztin bist, sondern es geht viel, viel tiefer. Ne? Es kann wirklich jeden betreffen, und das ist ein super Beispiel. Du fällst, und ich sage nicht, dass es gut ist, so, ja, aber auch da aus dieser gesellschaftlichen Norm, was die Gesellschaft irgendwie festlegt, um damit Kohle zu verdienen, so, das ist die Norm, ja. Und was dann auch passiert, ist, dass du dich viel kritischer siehst, als die anderen dich sehen. Na, da gibt es auch Studien zu. Wir sehen uns viel, viel kritischer, als andere uns sehen. Wir gehen in den Raum und denken, oh, wenn ich jetzt eine Präsentation halte oder eben wenn ich jetzt ins Café gehe und mir jetzt ein Stückchen Kuchen bestelle, dann denken die Leute, boah, ey, dass die sich jetzt noch ein Stückchen Kuchen bestellt. So.
Ja, aber, und wir interpretieren interpretieren dann ja alles. Ne? Jemand guckt rüber und denkt sich vielleicht, oh, ein leckerer Kuchen. Und man selbst denkt dann, die guckt jetzt bestimmt, weil die denkt, wie kann die jetzt noch ein Stück Kuchen bestellen?
Genau, oder so. Und die Studien zeigen auch ganz klar, dass also da eine Verschiebung ist in diesem Effekt. Ja. und nicht mal die Leute uns kritisch beurteilen, sondern eigentlich gar nichts beurteilen.
Ja,
weißt du, sondern so,
mit sich selbst beschäftigt sind.
Weil jeder diese Verschiebung hat.
Ja.
Und weil die so anderen sind nämlich so sehr damit beschäftigt, wie du sie vielleicht jetzt wahrnimmst.
Genau.
So. Und ob, du bist nur bei dir. So. Und das finde ich halt auch interessant. Das ist ja. Und dann eben beim Gewicht können wir, glaube ich, super anschließen, auch noch an eine andere Prägung, nämlich Systeme, ne? Schulsystem, wachsen wir ja auch mit Noten auf, ne? Da wirst du ja schon gemessen. Du bist gut, du bist nicht gut. Und wenn wir das jetzt mal diese Zahlen übertragen auf Gewicht, ist es ja auch so, hey, ab da ist es akzeptabel, ne? Eine Frau mit 1,60, jetzt in meinem Fall 1,62, darf so und so viel wiegen. Und wenn nicht, dann, wenn du jetzt was abnimmst, 2 Kilo, dann ist das ein Erfolg. Wenn du 2 Kilo zunimmst, ja, ist es eher wie so eine 5 in der Schule. So. Ja. Und das triggert all das absolut, ja. Und es gibt übrigens auch, es zeigen auch wieder Studien ganz klar, dass sich eine Steigerung von Selbstzweifeln und dem Imposter-Syndrom in der heutigen Zeit zeigt. Und das wird eben auf Social Media zugeschrieben, ne? Weil wir halt in diesem ständigen Vergleich sind. Ja, dass das nicht weniger wird, sondern mehr wird.
Da muss ich jetzt gerade dran denken, dass es aber bei Social Media ja auch würde man die dann auch Imposter nennen? Nee, wie würde man die nennen? Die wirklich so tun, als wäre mehr da, als dahinter ist.
Ach so, die, ja, die wirklich so tun, weiß ich nicht,
Pose.
Die Betrüger?
Nee, aber ich meine, so auf Social Media ist es ja tatsächlich eben eher oft auch andersrum, oder? Dass viele eben so tun, als wären sie total happy und erfolgreich und sind es aber tatsächlich gar nicht, oder ist das dann auch?
Na, da würde ich mit einer Gegenfrage antworten. Und zwar, ist es so anders? Also wenn es jetzt nicht jemand, ich sag jetzt was, wenn jetzt jemand auf Social Media sagt, boah, ich zeig dir, wie du Business Coach wirst und sich irgendwie schnell vor ein dickes Auto stellt und ein Video macht und so tut, als wäre es sein Wagen, ja, und sagt, guck mal, ich mache hier, weiß ich nicht, 250.000 im Monat und du kannst das auch und das ist mein fettes Auto, das ist gar nicht sein Auto, dann ist es ein Scharlatan. Ja. Aber ich glaube, die Leute, über die du sprichst, sind die so tun, als wären sie happy, als wären sie selbstsicher, als hätten sie ein tolles Leben und eben nur Ausschnitte zeigen. Aber letztendlich ist das, und jetzt kommt die Gegenfrage, so viel anders von dem, was wir täglich tun. Gehst du raus? Also wir gehen doch auch nicht raus und breiten unsere Ängste aus. Aber wie viele von uns gehen in ein Meeting rein oder gehen zu einem Speaking und haben eigentlich vorher auch total Muffensausen? Aber wir reißen uns ja auch in dem Moment zusammen.
Ja,
geben
stimmt,
unsere
oder?
Glänzende Leistung. Dass wir da die Nacht vorher bis 3 Uhr nachts daran gefeilt haben und 10 Entwürfe verworfen haben und gedacht haben, ach du Scheiße, wieso mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Ne? Weil, was ist dahinter? Die Angst, nicht gut genug zu machen. Ist es so anders als das, was wir auf Social Media machen?
Ja, du hast recht. Du da gehst ja auch in deinem Buch ein, ne, warum wir uns nicht mehr austauschen über ja unsere Ängste und Zweifel. Und das, du hast, glaube ich, auch so einen Satz, du sagst so, meine Ehrlichkeit über meine Zweifel macht mich menschlicher, nicht schwächer. Und ich glaube, es schafft eben auch so viel mehr Verbindung, ne? Und so viel, also so, was wir gerade auch hatten, dieses Beispiel. Jeder ist so mit sich beschäftigt, ne? Die denkt, oh, der guckt und am Ende denkt der nur, ich gucke. Und das ist, ich habe das letztens in einer Live-Session auch gesagt, so ich wünschte manchmal, oder es wäre so cool, wenn man mal in irgendeinem Café oder in irgendeinem Raum, wo viele Menschen sind, so den O-Ton im Kopf gerade sehen würde, was der denkt, was der jetzt über mich denkt und dass alle eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt werden. Und wenn wir das, aber das könnten wir ja proaktiv tun, indem wir wirklich das aussprechen, was uns wirklich im Kopf rumschwirrt. Ne? Keine Ahnung, wir haben jetzt hier vor dem Interview, haben wir schon eine Stunde gequatscht und ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, wir sind Menschen, wir reflektieren ehrlich oder tauschen uns zum Beispiel auch auf. Und wie gut tut das, ne, wenn man auch hört so, ja, okay, die Sarah hat hier auch ihre Baustellen und oh, der Jule, ne, bei der scheint auch nicht immer nur die Sonne. So, das verbindet ja auch, das schafft Bindung und Sicherheit und es macht halt irgendwie die Welt auch realistischer. Aber ja, was denkst du, was ist der Grund? Also der Hauptgrund ist wahrscheinlich, ja, dass wir einfach dazugehören wollen und nicht genügen, aber also wir könnten ja alle dazu beitragen eigentlich, dass es diesen Druck weniger gibt, oder? Indem wir einfach damit
Absolut.
anfangen.
Ich glaube, man bewegt sich auch langsam dahin, aber echt in Babyschritten. Und das ist, ich schreibe im Buch auch über Mythen, ne? Mythen, Impostermythen. Zum Beispiel, alle anderen sind erfolgreich, nur ich nicht. Und, ja, aber das stimmt nicht. Alle anderen haben es genauso wenig gecheckt, also, oder genauso viel gecheckt wie du. Ja? Wir denken ja, es geht nur mir so. Ich bin allein damit. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, weil wir uns eben nicht darüber austauschen, weil wir so eine Angst davor haben, dass wir dann zurückgewiesen werden. Ja, weil das so in uns konditioniert ist, okay, du musst jetzt das Beste von dir zeigen. Was wollen die Leute von dir sehen? Das ist das Beste. Dann bist du in Sicherheit, dann gehörst du dazu. Es ist aber natürlich nur eine falsche Sicherheit, die wir ja auch nie, wir können es dann ja auch nie entspannen, weil ja auch jeder Erfolg ja die Messlatte höher setzt. Ne? Selbst wenn ich jetzt irgendwie ein super Speaking mache und es aber oh, mich so viel gekostet hat und jetzt sagen alle danach, boah, die Sarah, die ist so eine tolle Speakerin, die wird jetzt, also zum nächsten Mal laden wir die auf jeden Fall ein. Ja, dann ist meine Messlatte noch höher gesetzt, ja. Und dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, was wirklich in uns vorgeht, wird das immer größer. Das ist wie so ein dunkles Geheimnis, was in uns reift, ja, von dem wir meinen, okay, wenn das jetzt jemand entdeckt und vor allen Dingen, also okay, wenn ich noch nie gelobt wurde, gut, dann kann ich auch niemanden enttäuschen. Aber jetzt denken die Leute ja, ich kann irgendwas. Aber die wissen ja gar nicht, dass ich eigentlich total zweifle. Dass ich ja selber manchmal gar nicht weiß, ey, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann hat man, deswegen sagt man ja auch Hochstapler-Syndrom, hat man das Gefühl, ein Betrüger zu sein. Ne? Dass man die Leute betrügt. Und dann kann kein Erfolg einem wirklich nachhaltig was geben, weil man eigentlich nur Angst hat, dass man noch mehr zu verlieren hat, dass die Fallhöhe noch größer ist. Oh Gott, jetzt haben die ja noch höhere Erwartungen an mich. Jetzt habe ich die ja noch mehr geblendet. Jetzt denken die ja wirklich, ich kann das auch noch total gut.
Und an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis. Am Donnerstag, den 18. Juni um 20 Uhr, findet wieder mein kostenfreies Online-Seminar „Das Kind in dir muss satt werden“ statt, in dem ich dir zeige, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Du kannst dich jetzt noch kostenfrei und unverbindlich anmelden über scheincoaching.de unter dem Reiter „Nur für dich“ oder über den Link in den Shownotes.
Um auf deine Frage zurückzukommen, warum ist es so, schreibe ich im Buch auch drüber. Ich glaube ganz viel, also eben was ich gesagt hatte, ne, diese Zugehörigkeit und Scham. Scham zu sagen, ey, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oder ey, mir geht es gerade echt nicht gut damit, weil ich damit überfordert bin. Und warum ist Scham so hartnäckig? Weil Scham uns nicht sagt, das, was du getan hast, ist schlecht oder ist nicht gut genug. Davor haben wir, glaube ich, gar nicht so eine Angst. Sondern die Angst ist, dass die Scham uns sagt, du als Mensch bist falsch. Du als Mensch bist nicht richtig. Und das ist ein großer Unterschied, weil wenn ich einen Fehler mache, kann ich ja einfach sagen, okay, ist auch scheiße, ja, aber okay, ich kann es beim nächsten Mal besser machen oder es lag dann am Timing oder weiß ich nicht, die Aufgabe war zu komplex, was auch immer. Aber die Scham sagt mir, ich bin nicht richtig als Mensch. Und das geht so viel tiefer. Das ist das Gefühl, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, wenn du mal so richtig vor Leuten gerügt wurdest oder bloßgestellt wurdest auf dem Pausenhof oder, weiß nicht, vor der Lehrer, die Lehrerin dich vor der ganzen Klasse zu dir gesagt hat, ey, was kannst du eigentlich? So in der Art, ne? Oder wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, oh, jetzt sei nicht immer so laut, du bist so schrill. Das ist Scham. Das Gefühl. dieses isoliert, auf Englisch würde man sagen, to be singled out. Na, so, hey, du bist das Problem. Du bist falsch. Und ich glaube, da haben wir unheimlich viel Angst vor. Und aber auch da ist eigentlich das Geheimnis, darüber zu sprechen, weil auch dann, ich sehe es auch an deinem Gesichtsausdruck jetzt, wenn wir reden, dass das dir nicht unbekannt ist, das Gefühl und der Gedanke dahinter.
Ja, ich habe mich gerade versucht reinzudenken, weil ich glaube, ich habe das so, ich hab das irgendwie so ein bisschen andersrum, das Syndrom. Weil ich zum Beispiel, meine Mutter hat früher oft so Sachen gemacht, die fand ich total peinlich, so offensichtlich irgendwie so getan, als wäre irgendwas gut. Oder, weil jetzt mal ein banales Beispiel, die war im Solarium und hat die Freundin gesagt, so, oh, du bist so braun, warst du im Solarium. Sie so, ach, Quatsch, ins Solarium würde ich nie gehen. Oder so, ne, so. Und das fand ich, da habe ich Fremdscham dann gespürt, ne, wenn man so tut, als ob und dann, und ich wusste aber, dass das so nicht wahr ist. Und ich glaube, ich muss jetzt gerade so nachdenken, ob das dann so das umgekehrte Syndrom ist. Ich bin zum Beispiel, ich erzähle immer jemandem sofort meine ganzen Fehler, weil dann kann ich nicht fallen. Weil
Ja,
wenn,
und
du
das ist
kannst nicht,
auch, aber das ist
das umgedreht,
absolut,
gell, aber
da
ist auch Imposter.
schreibe ich auch im Buch drüber. Das ist bei mir, wenn jemand mich auf meine Bücher zum Beispiel anspricht. Ich würde am liebsten immer, bevor jemand was sagen, ach, das war nicht mein bestes Buch. Oh, ich hatte irgendwie Stress mit dem Timing, keine Zeit mehr zum Schreiben, was auch immer. Also statt zu sagen, wenn jemand sagt, ey, Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller, ja, sag ich, ah ja, es war gar nicht so. Also selbst da versuche ich, den
Ja, das
Erfolg kleiner
reinzumachen.
zu machen, weil ich niemanden enttäuschen möchte. Oder weil ich es mir selber nicht zuschreibe, weil am Ende des Tages wir denken, ey, eigentlich bin ich da gar nicht so gut drin. Und warum denken wir das? Weil wir eben zweifeln. Und ich glaube, es ist ganz normal zu zweifeln, weil wir müssen uns das zurückerobern, Julia, weil wir leben in so einer Welt gerade, wo die einfache Sachen am lautesten schreien, gehört werden. Ja? Und ich meine, das Leben, wissen wir selber, ist total komplex und wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt. Und es ist doch vollkommen okay zu zweifeln. Weißt? Wir lernen ständig neue Aufgaben, also auch in unserem Job hier mit Technik und allem. Ey, da hatte ich ja gar keine Ahnung von. Das habe ich mir jetzt alles irgendwie drauf geschafft. Das ist ja eigentlich ist gar nicht meine Job Description. Also hat ja mit meinem Job an sich gar nichts zu tun. Aber musste ich irgendwie dazulernen. Und so geht es halt allen. Ja, wir entwickeln uns halt weiter. Und es ist alles sehr, sehr komplex. Und ich finde, es ist in Ordnung, dass wir zweifeln können. Und auch allein dieses Leben ist komplex. Und wir meinen, die Leute, die jetzt irgendwie laut, am lautesten einfache Antworten schreien, die wissen, wo es lang geht. Aber das ist nicht so. Ich habe lieber Menschen, das habe ich auch im Schreibprozess verstanden, muss noch mich selbst da inkludieren, die auch sagen, ey, ich weiß es auch gerade nicht, aber ich bin bereit, es rauszufinden.
Ja, ich finde es voll spannend, aber es ist auch rechtlich ein komplexes Thema, nicht? Ich zerkaue das gerade in meinem Kopf, weil das so, ne, kriegt man so einen Knoten im Kopf, weil das ja wirklich so auch ausstrahlt und auch, ich habe mich auch gerade gefragt, hat man das denn nur im beruflichen Kontext oder das, ich kann mir auch vorstellen, ne, dass das natürlich auch Mütter zum Beispiel, ne, bei der Erziehung mit ihren Kindern haben oder, ne, das, oder also kommt das in manchen Bereichen mehr vor oder weniger? Oder gibt es eben auch Menschen, die das vielleicht in manchen Bereichen gar nicht haben? Weil zum Beispiel, was ich gerade bei mir eben gedacht habe mit diesem Umgedreht, ich habe, glaube ich, im beruflichen Bereich oder sowas eben, ich bin niemand, ich kann sagen, ey, sorry, weiß ich nicht, frage ich oder da schäme ich mich voll selten und da würde ich auch sagen, bin ich einigermaßen selbstbewusst, aber bei mir ist dann eher so in persönlichen, so in Freundschaften oder persönlichen Begegnungen, dass ich da voll oft das Gefühl habe, irgendwie ich bin falsch oder ich bin zu viel oder so und dann mich irgendwie anfangen klein zu machen oder mich, ne, dann fängt es eher so an, so unauthentisch zu werden oder da eben, dass ich mehr an mir zweifle. Also kann sich das auch auf bestimmte Bereiche beziehen?
Absolut, absolut. Du hast es gerade selber genannt, also im Persönlichen, ne? Wenn wir zum Beispiel nach Hause gehen und nach einem Treffen und aber eigentlich total fix und fertig sind. Ja, wir haben uns eigentlich nur ein schönes soziales Treffen gehabt und fragen uns, warum wir so müde sind, weil wir uns während des Treffens die ganze Zeit selbst beobachtet haben. Sitze ich richtig? Sage ich das Richtige? Wie ist mein Gesichtsausdruck jetzt gerade? Oder wir kommen nach Hause und lassen dann das ganze Treffen nochmal oder was wir gesagt haben, hat sich das jetzt schlau genug angehört? War ich freundlich genug? Ah, hätte ich. Oh, könntet ihr das falsch aufgeschnappt haben? War das irgendwie falsch, das zu sagen? Ja, das lassen wir alles Revue passieren. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das sind auch Zweifel. Ja, das ist auch der Zweifel an dir selber. Auf jeden Fall. Das macht auch das Gleiche mit unserem Nervensystem, wie jemand, der sagt, ey, ich gehe jetzt, weiß nicht, ins Meeting rein und muss jetzt hier Bombe abliefern. Ja, das für das Nervensystem, das ist in Aufruhr die ganze Zeit.
Ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, auch wenn es sehr komplex ist, zumindest ein grobes Bild davon, was das Imposter-Syndrom ist. Und in deinem Buch gehst du ja bestimmt auch darauf ein, was man tun kann oder wo man ansetzen kann. Ja, wenn man oder vielleicht fangen wir so an, woher erkennt man, dass man am Imposter-Syndrom, also dass man davon betroffen ist und dann gleichzeitig, was können wir tun, damit wir da rauskommen?
Ja, da geht eigentlich das ganze Buch drüber. Es gibt auch
Ja.
einen Test, einen Selbsttest, um auch zu gucken, wie sehr bin ich betroffen. Da habe ich mich übrigens auch orientiert. Die zwei Forscherinnen, von denen ich eben gesprochen habe, die haben auch einen Test rausgebracht. Ich habe meinen eigenen daraus gemacht, aber ne, also es ist schon, hat schon Hand und Fuß alles, um zu gucken, bin ich leicht betroffen, bin ich stark betroffen. Auf welcher Skala bewege ich mich da? Aber um es jetzt ohne den Test auch mal einfach runterzubrechen, ne? Du kannst dich selber fragen, weil wir fallen, das Imposter-Syndrom lässt uns auch in Strategien fallen, ja? Bist du jemand, der zum Beispiel vermeidet viel, ja? Bist du jemand, der eigentlich schon oft Anlauf genommen hat, ich etabliere da eine Person im Buch, Luna heißt die und die hat will ihren die Bewerbung für ihren Traumjob losschreiben, losschicken. Morgen ist der Abschluss, aber sie denkt sich, ah nee, ich mache das jetzt nicht. Ich muss jetzt erst was anderes machen. Ja, ich habe ja jetzt keine Zeit dafür und eigentlich bin ich noch nicht bereit und eigentlich ja, sollte ich erst noch mehr über das Unternehmen recherchieren? Ich lasse es. Beim nächsten Mal bewerbe ich mich. Das ist so typisch Vermeidungsverhalten, ja. Und zu Vermeidung ist eben, dass du alles immer aufschiebst, dass du die perfekte Ausrede hast, ne? Ach ja, der Traumjob. Ach nee, andere haben den mehr verdient. Ne? Tarnt sich oft auch als ja gut Mensch. Ja, soll doch erstmal anderen den Vortritt lassen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den Job überhaupt so dringend will. Vielleicht wollen andere den mehr. Da wäre es ungerecht, es ihnen wegzunehmen. Ja, all solche Sachen sind eben sind typisches Ablenkungsverhalten. Dann gibt es die Perfektionisten. Das ist Nummer zwei. Ich glaube, die kennen wir alle. Ja, dass wir das Gefühl haben, also ich muss immer, jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist es wie so ein Beweisspiel. Ne? Ich muss 1000% geben. Es muss wehtun, damit es von Wert ist. Ich glaube, das ist das richtige, die richtige Formulierung. Ne? Alles, was ich einfach so hinkriege, ist wertlos. Das muss, das muss richtig wehtun. Sonst ist es nichts wert. Und das haben wir ja auch. Also manche können, weil du eben das Beispiel Mütter hattest, den Kindergeburtstag ihrer Kinder auch 3 Wochen lang planen. Ja, damit also jeder Lolli die richtige Farbe hat, der da ausgeteilt wird, zum Beispiel. Bei anderen ist es halt die Präsentation, die gehalten wird. Bei anderen ist es die E-Mail, die 100 Mal vorher durchgelesen wird. Dann gibt es als drittes auch die Überkompensation. Das sind die als erstes im Büro sind, obwohl sie gar nicht da sein müssen, die zu jedem neuen Projekt Ja sagen, obwohl der Schreibtisch eigentlich schon voll ist, ja, die eigentlich gar keine Kapazität mehr haben, aber sagen, komm, ich mach, es geht noch einer, noch mehr. Oder auch übrigens in unserer Branche ganz viel, ich muss noch mehr wissen, ich kann noch nicht. Ja? Du hast ja auch eine Ausbildung, ja. Nee, jetzt habe ich die Ausbildung bei XY schon gemacht. Ich sehe das viel, dass Menschen zu mir in die Ausbildung kommen und eigentlich schon 10 Ausbildungen haben. Und ich finde es ja super, ne? Man kann ja nie genug wissen, aber es ist eher die Vermeidung, rauszugehen. Also sie überkompensieren durch Wissen, weil sie meinen, ey, wenn ich jetzt das, muss ich noch wissen und dann kann ich rausgehen. Aber eigentlich steht ja dahinter die Angst, einfach rauszugehen.
Rauszugehen, ne? Ja, total. So.
Und dann gibt es auch noch, ich glaube, das kennen wir auch alle, die Selbstsabotage. Ne? Also, dass wir... Ich habe ein Beispiel auch im Buch, das von einer jungen Frau, die ihr Business starten möchte und auch schon die perfekte Immobilie hat, die möchte was Kleines gründen dafür, hat das alles schon. Und dann sabotiert sie sich selber, indem sie kurz vorher absagt dem Immobilienmakler, weil sie sagt, ach nee, das passt doch nicht, die Immobilie. So, ja, nee, will ich doch nicht. Oder sich einredet, dass sie nicht passt. Oder die Unterlagen bei der Bank, obwohl alle da sind, bewusst zu spät einreicht. Ne? Ist noch nicht so weit. Ja, das, ich glaube, das kennen auch viele von uns. Also, dass wir Sachen bis zum letzten Moment aufschieben. Weil wenn ich es bis zum letzten Moment ausschiebe, kann ich nicht scheitern. Es liegt ja nicht an mir dann.
Ja.
Es hat einfach an der Frist gelegen. Es ist nicht, weil mein Finanzplan nicht gut genug war, sondern weil ich einfach die Frist nicht eingehalten habe. Das tut weniger weh.
Ja.
Es tut mehr weh, wenn da stehen würde, ey, wir müssen das ablehnen, weil ihr Geschäftsmodell oder das, was Sie da vorstellen, ist noch nicht ausgereift genug. Das würde mir wehtun, weil ich die Frist nicht eingehalten habe. Tut mir nicht weh. Na? Oder Katastrophenkommunikation ist auch eine Form von Selbstsabotage. Das, was du eben hattest, ne? Schön erstmal den Leuten vorher sagen, was man alles nicht kann, obwohl keiner nachgefragt hat, weil dann kann keiner enttäuscht werden. Wenn ich allen sage, ey, das Buch, so gut schreibe ich gar nicht, ja gut, dann kann ja auch niemanden enttäuschen hinterher. So. Und dann gibt's noch als letztes die Leute, die versuchen, das durch eine Maske aufrechtzuerhalten, ne? Die Maskierung, die wir, also wo wir versuchen, immer zu glänzen, uns keinen Selbstzweifel anmerken zu lassen. Bei Dingen, also kennst du das, wenn Leute irgendwie fragen, hey, hast du da schon von mal gehört von, weiß ich nicht, dem Thema XY oder von Schriftstellerin XY und dann man einfach sagt, ja, kenne ich, habe ich auch, aber eigentlich hat man es nie gehört, so, weißt du? So, weil dann ist es auch, also man muss sich nicht bloßstellen. Da gibt's auch Menschen, die das halt komplett durchgespielt haben, was natürlich auch total einsam macht, weil wie lange kannst du so eine Maske aufrechterhalten? Ne?
Ja, und dann, und eben, wenn die fällt, das ist so, das wäre meine größte Angst, deswegen sage ich immer, nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht, sag mal, weil wenn dann eine Rückfrage kommt zu ja, woher oder was auch immer, das fände ich dann würde ich mich schämen. Also das würde bei mir zum Beispiel Scham auslösen, wenn man dann da ertappt wird. Aber das ist ja ein krasser Selbstschutz, weil ich glaube, ne, auf der logischen Ebene weiß das ja auch jeder. So Leute, die so Masken tragen, realisieren die das denn für sich selbst?
Es ist nicht, also es ist jetzt nicht Narzissmus oder so, ne? Es ist jetzt nicht, es ist was anderes. Es ist eigentlich die perfekte Anpassung. Also es hat nichts Böses. Ne?
Nee, voll nicht.
Es ist die perfekte Anpassung. Also es ist eigentlich alles, was ich vorher gesagt habe, nochmal komplett auf die Spitze getrieben. Hm. Und ich nenne es immer so, es ist Beliebtheit, die einsam macht. Wenn ich immer überall mitreden kann und immer interessant bin und immer irgendwie immer die richtige Ansprechpartnerin bin, dann vermeide ich, dass ich nicht dazugehöre. Funktioniert ja gar nicht. So, aber natürlich weiß ich das innerlich, weil es mich total auslaugt, weil natürlich ich das mache aus Sorge, dass mein wahres Ich nicht interessant genug ist, nicht offen genug ist, nicht akzeptabel genug ist. Ne? Diese Maskierung ist wie, ja, wie so ein Kleid, stelle ich mir das immer vor, wenn man irgendwo abends mal eingeladen ist und ein schönes Kleid anzieht, ist das halt das Schöne, was wir uns über unsere Persönlichkeit überstülpen. Aber es ist halt nur etwas, was wir überstülpen. Das sind ja gar nicht wir. Und ich glaube, diese Anspannung, die spüren wir alle. Aber bei all diesen Mustern, in die wir reinkippen. Und wir leben ja auch in einer Zeit, ich meine, hey, so viele von uns haben chronische Schmerzen, können nicht gut schlafen. Also diese, das hat sich ja in unseren Körper eingeschrieben. Wenn wir jetzt wieder dahin gehen, ganz zu Beginn dieses Gespräches, wo das erforscht wurde, das Imposter-Syndrom, kam man ja auch darauf, dass man gesagt hat, hey, es ist keine Krankheit, deswegen haben die es übrigens auch vorher Phänomen genannt, ganz bewusst die Psychologinnen, weil sie nicht es in diesen Krankheitsaspekt packen wollten. Es hat sich dann aber einfach umgangssprachlich Syndrom durchgesetzt. Aber, also es ist keine Krankheit, aber es kann krank machen, weil wenn du so lange diese Verhaltensmuster durchspielst und unter dieser krassen Anspannung die ganze Zeit stehst und dein Nervensystem schreibt sich das ein und macht einfach auf lange Sicht krank. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort auf deine Frage. Auch bei der Maskierung merken das die Leute. Ich glaube, es hat sich so eingeschrieben, dass es nicht während es passiert, man ganz bewusst ist, oh, das passiert da gerade in mir. Ich tue gerade so, als könnte ich mitreden. Aber die Anspannung und diese Angst, die dahinter steckt vor der Entlarvung, das merken wir schon, sonst würden wir uns gar nicht selber in dieses Verhalten reindrängen. Und deswegen gehe ich auch dann später im Buch auf Emotionsarbeit ein, ne? Wie können wir mit Scham arbeiten? Wie können wir mit Schuld arbeiten? Weil das sind eigentlich die Antreiber auch dahinter, ne? Diese Gefühle, Neid, Angst, das sind so, ich habe mir die vier rausgenommen, weil das meiner Meinung nach die vier größten sind. Angst, Scham, Schuld und Neid. So, das spüren wir schon, die spüren wir. Die wollen wir halt nicht spüren und deswegen kippen wir in diese Verhaltensmuster rein. Ist das nicht bei deinen Themen auch ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also klar. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass viele auch betroffen sind und dass auch das Essen eine Kompensationsstrategie sein kann, um mit diesem ganzen Druck und der Anspannung auch wieder einen Umgang ja, zu finden oder ne, irgendwo die Entspannung wieder zu suchen. Und ja, also auf jeden Fall. Also du sagst, du gehst auf Emotionsarbeit ein. Kannst du uns da noch ein bisschen, was verstehst du darunter?
Also ich gucke, dass wir uns anschauen, was sind die Hauptsteuerungen, die uns eben da rein fallen lassen, ne? Und zum Beispiel die Angst, ja, das ist ja die Angst vor der Angst, du hast es gerade genannt, für manche ist es dann das Essen, ne? Ich will Angst nicht spüren, also esse ich. Für andere ist es eben, hey, ich will die Angst vor Ausgrenzung nicht spüren, also passe ich mich an. Und mit der Angst zu arbeiten, nicht mit dem Anpassen, sondern wie fühlt sich denn Angst an, wenn du da wirklich reingehst? Was macht die Angst mit dir? Lass die Angst doch mal da sein, lass das Gefühl da sein. Und durch dich fließen und oft merken wir dann, da habe ich auch verschiedene Übungen dafür und dann merken wir, hey, die Angst ist gar nicht so schlimm, dass ich sie nicht handeln kann. Die Angst vor der Angst ist das große Problem, aber nicht die Angst an sich. Und die, warum machen wir das denn alles? Weil wir so eine Angst davor haben, wenn ich das jetzt zulasse, dann ist alles vorbei. Aber Angst mal wirklich zu spüren und zu spüren, okay, ich falle jetzt nicht ins Essen rein. Ich falle jetzt nicht in meinen Perfektionismus rein. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich fühle mal, wie würde sich das anfühlen, wenn ich mir wirklich vorstelle, ey, morgen gehe ich nur 80% vorbereitet ins Meeting rein. Und wie würde sich das anfühlen, wenn dann meine Chefin zu mir sagt, na ja, hätte auch ein bisschen besser werden können. So das, wovor ich eigentlich Angst habe. Und wir merken, es ist gar nicht so schlimm. Und dann können wir eben auch damit umgehen und mal uns erlauben, lockerer zu sein. Ganz bewusst, das hört sich jetzt ganz banal an, ganz bewusst zu sagen, ey, weißt du was, ich nehme mir jetzt mal vor, mich weniger vorzubereiten die nächsten 2 Tage und guck einfach mal, was passiert, weil ich weiß, ich kann das aushalten. Und meistens passiert nämlich gar nichts, fällt nicht mal jemandem auf. Das ist ja das Ding, es fällt niemandem auf.
Ja, total.
Und da habe ich eben ganz viele Übungen, Visualisierungen, Meditationen, um mit Angst umzugehen, um mit Schuld umzugehen, um mit Scham umzugehen und um mit Neid umzugehen. Zum Beispiel, um nochmal ein anderes Beispiel für Emotionsarbeit zu nehmen, ne? Scham, weil wir das eben hatten, ne? Scham ist eben so auf die tiefste Wurzel und die will uns weismachen, mit dir stimmt was nicht, du bist falsch. Und deswegen gehen wir in diese ständige Selbstüberwachung. Ja, das Beispiel, was du eben auch hattest aus dem privaten Kontext, dass wir, egal wo wir sind, ob das nun auf der Arbeit ist, ob das im Privaten ist, dass wir, während wir da sind, uns eigentlich die ganze Zeit selbst überwachen. Ne? Wie komme ich an? Mache ich das richtig? Sage ich das richtig? Das ist wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir das bemerken, also da bewusst mit umzugehen, Schritt 1, einmal zu bemerken, oh, da ist sie gerade wieder, die innere Überwachungskamera, ne? Wenn du mit deinen Freundinnen zusammensitzt oder, keine Ahnung, mit Kolleginnen. Und dir erstmal bewusst zu machen, ah, was passiert da gerade? Ich überwache mich gerade wieder selber. Ich überwache mich selber. Und dann einfach zu sagen, ah, alles klar, ist in Ordnung, darf da sein. Und dann die Aufmerksamkeit ganz bewusst nach außen zu richten. Ne? Erstmal anzunehmen und dann aber, das mache ich auch immer, ganz bewusst zu gucken, okay, ich benenne 3 Dinge, die ich sehe. Ich benenne 3 Dinge, die ich höre. Ich benenne etwas, was ich auch körperlich spüre. Und dann gehe ich zum Gespräch zurück, weil das bringt mich automatisch auf meiner Selbstüberwachung raus. Ne? Wenn ich dann denke, so, ah, die Person hat jetzt, weil du es gerade hast, ein weißes Shirt an. Oder ich höre gerade die Vögel zwitschern. Dann bin ich aus diesem Überwachungsmodus raus.
Ja, kann dann wieder auch wieder ist, ne? Ja.
Kann dann wieder in das Gespräch reingehen. Und das sind so Dinge, die sonst total untergehen. Ne? Wir automatisch, ah, ich überwache mich die ganze Zeit selbst, ist wahnsinnig anstrengend, weil überwachen tue ich mich ja nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was Falsches machen. Ne? Das heißt, Nervensystem ist eigentlich total in Aufruhr. Ja? Es ist mein Körper, mein Geist brodeln innerlich, sind angespannt. Ja. Und dann natürlich steuert mich das komplett in mein Verhalten. Ne? Dann erstmal überwache ich mich und dann falle ich eben in, ah, ich muss es jetzt perfekt machen, sitze ich jetzt perfekt oder habe ich was Interessantes gesagt? Dadadadada. Und dann das erstmal bemerken, Fokus nach außen und dann wirklich mit der Präsenz wieder bei der anderen Person zu sein. Und damit automatisch beruhigst du auch dein Nervensystem und holst dich auch aus diesen, sag ich mal, Strategien raus, die ja letztendlich auch nur eine Form von der Kompensation sind, aber niemals das Problem lösen würden.
Ja, total. Ich habe gerade gedacht, könnte es vielleicht auch helfen, weil wir ja vorhin dieses schöne Bild hatten, so, dass alle ja so mit sich selbst beschäftigt sind. Könnte es auch helfen, in solchen Situationen sich einfach mal zu überlegen, was die anderen gerade wohl alles für Zweifel haben?
Ja, sich das bewusst zu machen, auf jeden Fall, auch da, weil eben jeder zweifelt, dir bewusst zu machen, dass die mit sich selbst gerade beschäftigt sind.
Genau.
Dass die also mit ihren eigenen, absolut. Und da reden wir, also da kann man jetzt ganz trocken dran gehen über Studien, ne, und sagen so, hey, ja, jeder ist mit sich selbst eben viel mehr beschäftigt als mit der anderen Person. Aber man kann auch mit Mitgefühl rangehen.
Eben, mit Empathie, ja, das meine ich so. Dieses, und dann ist man ja auch automatisch raus aus seinem Film.
Genau. Ne, deswegen in diesem Menschsein gemeinsam sind.
Ja, genau.
Alle strugglen. Und das ist ja, dass wir, das größte Problem ist, dass wir meinen, nur uns geht's so. Ja. Ja. Aber deswegen absolut richtig, in dieses Mitgefühl zu gehen und sich da Gedanken zu machen und sagen, hey, komm, die haben gerade ihre eigenen Probleme. Es ist zum Beispiel auch bei Neid so, ja. Wir neiden dann den Leuten, was wir sehen von ihnen, ja, die erfolgreiche Position oder die große Liebe, ja. was auch immer es ist, aber sich auch mal bewusst zu machen, bin ich bereit, eigentlich diesen Preis dafür zu bezahlen? Weil diese Person wird auch ganz viel Kompromisse für all das eingegangen sein, was sie da gerade hat. Und vielleicht willst du diese Kompromisse gar nicht. Vielleicht sind die gar nicht kompatibel mit deinem Leben. Aber wir vergessen, dass jeder eben zweifelt und auch einen Preis zu bezahlen hat. Und ja, den wollen wir dann nicht zahlen. Aber weil wir immer nur die gut kuratierte Oberfläche sehen und nicht, was eigentlich dahinter steckt. So. Ja, und deswegen Mitgefühl ganz groß, mein ganzes Buch hinterher schließt auch mit Selbstmitgefühl ab, weil ich gebe ja ganz, ganz, ganz viel praktische Übungen auch hinterher zum Thema Grenzen setzen und allem, also Nervensystemarbeit, aber dann auch Grenzen setzen, ne? Weil dann hast du keine, also willst du weniger Selbstzweifel haben, hast weniger Selbstzweifel, bist weniger ans Imposter-Syndrom gebunden. Naja, jetzt musst du das aber in die Welt tragen. Und die Welt kennt aber nur dein altes Ich, ne? Dass ich, was immer ja sagt, zum Beispiel. Oder dass ich, was immer schön bescheiden ist. Oder dass, ja, keine eigene Meinung hat. Oder immer sagt, ja, ja, gib mir ruhig noch mehr Arbeit. Ich mache gerne Überstunden. Und jetzt musst du das auf einmal, sagst du, nö, jetzt nicht mehr so. Und das ist ein Prozess, das durchzusetzen. Ja. Und ich bringe da übrigens auch ganz viele Beispiele auch über familiäre Kontexte, ne? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist in der Ausbildung, aber bei mir und auch in meinen Coachings ist es ganz oft, dass die Frage kommt, naja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mich jetzt verändert habe, aber mein Umfeld verändert sich nicht mit. Und
ja, ne, ja,
kann sich ja auch, also muss sich ja auch nicht mit verändern und trotzdem darfst du dich verändern und deine Position verändern. Und genau, und ganz zum Ende eben dann Selbstmitgefühl, darauf wollte ich ja hinaus, dass egal, alle Übungen, ne? Solange wir hinter uns stehen und uns auf uns selbst einkloppen, bringt das alles nichts. So. Und zu sehen, und ich glaube, Selbstmitgefühl, wir haben immer Angst, dass uns das irgendwie träge macht oder so. Aber es ist nicht das Polster, das uns ausruhen lässt, sondern das Netz, was uns höher springen lässt. Weil wenn ich weiß, ey, ich mache einfach. Und auch wenn es nicht so wird, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, ich mache mich dafür selbst nicht fertig, dann mache ich auch. Wenn ich aber schon weiß, so, boah, ich zensiere mich dann total selber dafür.
Ja, weil im Prinzip muss ich gerade, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich hatte diesen Gedanken, so im Prinzip ist es ja, wir tun uns ja eigentlich das, warum wir überhaupt zweifeln, wovor wir Angst haben, vor dieser Ablehnung, von kritisiert werden, von Abwertung. Also das, wovor wir uns eigentlich schützen wollen, das tun wir uns ja täglich selbst an. Also ne, genau das, wo was der Schutz sein soll, das machen wir ja in dem Augenblick immer. Und ich glaube, das, also so kommt mir jetzt gerade so, das müsste ja eigentlich wirklich, deswegen sagst du das wahrscheinlich auch so, das ist ja der Schlüssel zu allem, dass wenn wir gut zu uns selbst sind und auch aufhören, so mit uns zu sprechen und uns zu bewerten und zu beurteilen, dann, ja, dann ist das ja die Lösung, oder?
Absolut. Und das ist, und wir haben aber so ein Problem damit, ne? Aber es ist die Lösung. Und es ist einfach auch, wenn wir jetzt so ganz praktisch dran gehen, uns auch bewusst zu machen, du kannst nicht nur gewinnen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es ist auch okay, mal hinzufallen. Es ist auch okay, mal blöd auszusehen, während du Sachen machst. Und wir haben so, und ich glaube, das ist auch ein Ding von Social Media, ne? So dieses from zero to hero, aber das gibt's nicht nachhaltig. Ich kenne niemanden, der ein glückliches, interessantes, erfolgreiches Leben führt, der nicht einfach immer wieder hinfällt. Ne? Deswegen gibt's zum Beispiel auch im Buch Umgang mit Rückschlägen. Rückschläge sind nichts Schlechtes. Wir haben die in so eine schlechte Ecke gestellt und bestrafen uns dann. Da ne? Sind wir wieder beim Selbstmitgefühl. Mhm. Es gibt keinen Fortschritt ohne Rückschritt. Gibt es nicht. Ja. Es ist impossible, weil du musst ja erstmal die Sachen lernen. Und wir haben so eine Angst davor, wie wir dann aussehen könnten, wenn es oder was andere denken könnten, aber vor allem, und das ist das, was du auch gerade meintest, ne, wie wir über uns selbst denken, wenn es nicht gleich klappt. Aber ist doch egal. Es gehört dazu, es ist ja ein Teil des Weges nach vorne. Es war für mich auch ganz schwierig, muss ich auch sagen, so in meinem Leben. das jetzt nicht nur zu sagen, sondern zu fühlen. Weißt du, so, dass es eigentlich gar keine Rückschritte gibt, weil jeder Rückschritt ein Schritt nach vorne ist und ich was daraus mitnehme und dann gucken kann, okay, wie mache ich es beim nächsten Mal? Und es einfach nur ein Zeichen ist, dass ich mich nach vorne bewege. Und für mich war so ein Schlüsselsatz, als mal jemand zu mir gesagt hat, ey Sarah, er hat von sich selber gesprochen, aber meinte, ey, ich habe so viele Sachen in meinem Leben nicht gemacht, auf die ich richtig Bock hätte. Zwischenmenschlich, beruflich, hobbymäßig. Einfach nur aus Angst, dass ich dabei dumm aussehen könnte.
Ja,
Und
wie traurig, oder?
ich glaube, da geht es aber ganz, ganz vielen von uns so, mich inkludiert, ja, dass wir Sachen nicht sagen. Bei den einen ist es eher das im Persönlichen, bei dem anderen ist es eher im Beruflichen. Und da dürfen wir auf jeden Fall mehr Mitgefühl mit uns haben, ja.
Ja, war super spannendes Thema. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie komplex das ist und was das alles beinhaltet. Deswegen, ich bin jetzt mega, mega gespannt und freue mich schon so, dein Buch zu lesen. Und ich glaube, jeder, der jetzt gerade zugehört hat und irgendwie sich überhaupt die Frage stellt, könnte ich davon betroffen sein, der ist wahrscheinlich auf jeden Fall betroffen und findet bestimmt auch ganz viel tolle Hilfe auch. Ja, und ja, to tolle Begleitung sozusagen von dir. Also ich werde es auf jeden Fall lesen, bin mega, mega gespannt. Und ja, danke dir auf jeden Fall, dass du uns auch schon so einen tollen Einblick gegeben hast in dieses spannende Thema. Und ja, dass du heute nach so langer Zeit nochmal Gast in meinem Podcast warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht.
Ich danke dir, wollte ich schon sagen,
Ihnen.
ich danke dir und ich danke
Ihnen,
euch fürs
Rosa.
Zuhören. Und ich glaube wirklich, zum Beispiel jetzt mein Imposter, weil ich bin ganz schlecht, Leute im Selbstvermarkten. Ja, wer mich kennt, weiß das. Ich liebe meine Arbeit, aber alles so drumherum finde ich ist nicht meins. Aber es ist wirklich, das ist, man sagt immer, man soll das Buch schreiben, was man selbst gebraucht hätte und das ist das. Und ich bin der Überzeugung, auch einfach aus meiner Arbeit, weil ich ja so vielen menschlichen Geschichten begegne, dass das echt ein Buch ist, das viele brauchen. Ja, und das auch das wünsche ich mir dafür das Buch, dass das ein Wendepunkt im Leben der Menschen sein kann.
Super schön, danke. Der Link, der ist natürlich in den Shownotes und ja, bin auch gespannt auf euer Feedback und ja, freue mich sehr und bin gespannt. Danke, Sarah.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ja, ciao. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Gespräch mit der lieben Sarah für dich mitnehmen konntest. Ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, weil so viele Menschen still damit kämpfen und gar nicht wissen, dass es dafür sogar einen Namen gibt. Und ja, wenn du auch das Imposter-Syndrom in deinem Leben kennst, dann schreib das doch auch gerne mal in die Kommentare bei Spotify. Ich bin wirklich immer neugierig, wie viele von euch sich dort wiedererkennen. Und falls du gerade beim Zuhören an jemanden gedacht hast, dem diese Folge auch helfen könnte, dann schick sie doch gerne auch einfach mal weiter. Manchmal ist es genau das, was jemand gerade braucht. Und wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer riesig über eine positive Bewertung. Das bedeutet mir wirklich immer sehr, sehr, sehr viel. Und dann der letzte Reminder, am 18. Juni um 20 Uhr ist wieder mein kostenfreier Workshop, Das Kind in dir muss satt werden. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein echter Live-Workshop und ich gehe auch direkt dort auf eure Fragen ein. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr um 20 Uhr wirklich live dabei seid. Aber natürlich bekommt ihr auch einfach eine Aufzeichnung, wenn ihr euch anmeldet. Und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und natürlich, zum Schluss, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr mich bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.